Herzlich willkommen, schön, Sie hier begrüßen zu dürfen in der Alten Werft und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die im Livestream zuschauen. Ja, ein Klick auf www.bundesregierung.de und Sie sind mit dabei oder können Sie es im Nachhinein ganz in Ruhe zu Hause auf der Couch nochmal anschauen. Ich bin Jana Betten und ich freue mich jetzt gemeinsam mit Ihnen auf die nächsten 90 Minuten, die hoffentlich spannend, informativ und ja, interessant werden. Und ja, liebe Bremer, liebe Bremerinnen, auf Sie kommt es an, denn Ihre Fragen sind gefragt. Und nochmal für alle, die hier sitzen, die haben sich beworben und wurden ausgelost. Und für alle ist es jetzt eine Überraschung, was kommt. Ja, aber genau das ist ja das Schöne am Kanzlergespräch. Und damit sage ich natürlich auch ein herzliches Hallo an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie uns hier in Bremen besuchen.
Moin.
Ein schönes norddeutsches Moin. Gefällt uns natürlich immer allen gut. Ich habe auch gehört, Sie hatten schon einen schönen Tag bei uns. Wir haben ja so viel mehr als die Stadtmusikanten, den Roland Werder, spielt gerade im Pokal. Welchen schönen Moment hatten Sie denn hier schon in Bremen?
Ich war im Rathaus bei einer Einbürgerungsfeier. Das ist übrigens wirklich was sehr Bewegendes. Ich habe das in dem anderen Rathaus in Hamburg, als ich da Bürgermeister war, auch oft gemacht. Und es war ganz komisch. Das ist ja ein Bekenntnis zu unserem Land, das Leute abgeben, wenn sie sich einbürgern lassen. Und die kommen dann da mit ihren Familien und alle sind ganz stolz. Nationalhymne wird gespielt und alles Mögliche. Und ich gebe zu, obwohl ich diese Veranstaltung sehr routiniert schon oft gemacht habe, es gibt immer einen Moment, da muss ich ein bisschen meine Gefühle unter Kontrolle bringen. Also, gute Sache.
Schön. Dann hatten Sie ja schon einen guten Auftakt hier und dann legen wir auch direkt los mit Ihren Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ganz modern, Ladies first. Die Dame hier vorne in dem blau-weiß, ja, gestreiften Outfit. Ich gehe mal ein Stück zurück und dann, genau, legen Sie einfach los.
Ja, die Stimmung ist hier gerade so nett und jetzt so eine unangenehme Frage, glaube ich. Also mindestens ein unangenehmes Thema. Zwar Israel. Ich würde gerne Ihre persönliche Einschätzung dazu hören oder Meinung dazu hören. Ich habe von dem Roderich Kiesewetter gehört, diese Forderung nach militärischem Einsatz der Bundesregierung, also Militär, also Einsatz für Israel. Und da würde, also wie heißen die, ja, also Militär aus Deutschland zum Einsatz in Israel. Wie sehen Sie das?
Zunächst mal ist es so, dass wir nicht vergessen dürfen, warum der aktuelle Konflikt so furchtbar stattfindet. Da war am 7. Oktober ein brutaler Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger. Die sind da auf viehische Weise getötet, entführt und vergewaltigt worden. Das alles ist aufgenommen worden, damit es jeder in der ganzen Welt sehen kann. Es ging um die Demütigung und Dehumanisierung von Menschen. Und deshalb ist es schon ganz klar, die Position auch von uns, dass Israel das Recht hat, sich gegen die Hamas zu verteidigen. Und wir haben Israel auch immer dabei unterstützt, von Punkt zu Punkt, wenn wir gefragt worden sind, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber das ist jetzt überschaubar. Trotzdem hat es stattgefunden. Was aber jetzt gleichzeitig gilt, ist, dass wir auch einen sehr klaren Kurs haben, weil wir auch an Israel Forderungen gestellt haben. Das will ich sehr deutlich sagen. Zum Beispiel, dass die Art und Weise, wie der Einsatz geführt wird, den Regeln des Völkerrechts entsprechen muss. Denn natürlich sind alle unschuldigen Zivilisten, die in einem Krieg sterben, unschuldige Zivilisten, die in einem Krieg sterben, egal auf welcher Seite, in Anführungsstrichen. Und es sind sehr viele, das ist furchtbar. Wir haben immer gesagt, es müssen Hilfsgüter nach Gaza gelangen, viel mehr, als das lange Zeit der Fall war und auch oft, als es jetzt der Fall ist. Wir haben klar gesagt, es muss eine Perspektive geben, eine Zwei-Staaten-Lösung, denn ohne Hoffnung auf eine Möglichkeit, sich selbst zu regieren, ist ein Frieden nicht möglich. Und es muss eine friedliche Perspektive geben für einen palästinensischen Staat im Westjordanland und Gaza und Israel nebeneinander. Und das ist das, was die Position Europas, der USA, Deutschlands ist in dieser Frage. Und die halten wir auch durch bei dem, was wir tun. Und kritisieren, auch wenn was zu kritisieren ist. Und gleichzeitig ändert das an unserer Solidarität und der Klarheit zu sagen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, gar nichts. Und was jetzt aktuell da konkrete Einsätze betrifft, macht das gar keinen Sinn, darüber zu sprechen. Da wird mehr drüber geredet, als danach gefragt wird, wenn ich das mal so sagen, von denen, die Fragen zu stellen haben. Und sicherlich werden wir uns äußern, wenn es was zu sagen gibt. Aber aktuell gibt es nichts zu sagen.
Vielen Dank. Dann gehen wir direkt weiter in der Frage.
Vielleicht darf ich das noch sagen. Ach so, ja, wir brauchen jetzt natürlich möglichst schnell einen Waffenstillstand, damit das alles aufhören kann. Da haben wir mit den USA zusammen eine sehr gemeinsame Position und verlangen, dass der Biden-Plan jetzt von beiden Seiten, von Israel und der Hamas, akzeptiert wird.
Vielen Dank. Dann gehen wir direkt weiter. Gehen wir auf die andere Seite, der Herr hier vorne in dem blau-weiß gestreiften Shirt.
Ja, mein Name ist Thomas Schächter, Herr Bundeskanzler. Ich habe 44 Jahre Beruf in der Pflege hinter mir, bin jetzt Rentner. Da frage ich mich natürlich, was ist die Zukunft der Pflegeversicherung? Was beabsichtigen Sie noch in dieser Legislaturperiode ganz konkret dazu beizutragen, dass die finanzielle Belastung von Angehörigen bei der Pflege deutlich sinkt?
Erstmal schönen Dank für Ihren langen beruflichen Einsatz in der Pflege. Wenn man darauf angewiesen ist, weiß man, was das bedeutet. Und ich habe selber mal einen ganz kleinen Einblick gewonnen, weil meinen Zivildienst habe ich in einem staatlichen Pflegeheim gemacht, sodass ich schon mitgekriegt habe, was das war. Und das war vor der Pflegeversicherung. Und für mich war das schon sehr beeindruckend zu sehen, dass Leute, die eigentlich ein ganz gutes, normales Einkommen hatten und auch eine ordentliche Rente, plötzlich auf Sozialhilfe angewiesen waren in der Vollpflege, die es damals da gab, weil sie das selber niemals finanzieren konnten. Und deshalb ist die Pflegeversicherung ein großer sozialpolitischer Fortschritt gewesen. Das muss man dazu sagen. Sie war nie eine Vollfinanzierung, das gehört auch dazu. Aber sie ist natürlich, wenn alles immer teurer wird, auch eine große Herausforderung für die Familien und Angehörigen und alle, die da zusammen sind. Deshalb ist das ein zentrales Thema. Wir haben darüber, weil das so wichtig ist und man das nicht aus der Hand schütteln kann und die Antworten auch nicht auf der Hand liegen, eine Kommission eingesetzt, die hat jetzt einen Bericht abgeliefert mit sehr unterschiedlichen Vorschlägen. Der Gesundheitsminister wird im Herbst Vorschläge machen, die er auch mit mir vorher besprechen will. Habe ich ihm auch gesagt, wäre klug. Und dann werden wir das, glaube ich, hinkriegen. Es wird aber schwierig sein. Also wir müssen eine Entlastung bei den Eigenanteilen bekommen. Die können nicht einfach explodieren für die Pflegeleistung. Denn die Unterbringung ist schon teuer genug, um es mal so zu sagen. Und das alles ist natürlich schwierig, wenn das zu Explosionen der Beiträge führt. Denn irgendwie sind wir ja immer alles. Diejenigen, die die Leistung haben wollen und die ungern die Beiträge zahlen. Und irgendwie muss das gerecht austariert werden. Darum ein Jahrhundertwerk, das vielleicht sogar parteipolitisch übergreifend gelingt, wäre toll. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Gucken in der ersten Reihe die Frau mit dem grünen Kleid gerne. Das Mikro kommt gleich. Genau, da ist es schon.
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Thema Wolfes, weil bei uns ist der Wolf, wir haben Landwirtschaft. Und es war schon die Situation, dass der Wolf auf 10 Meter an meinem Mann dran war. Und jetzt ist die Frage, was wird da jetzt noch gemacht? In der Hinsicht gibt es Absprachen, dass Regelungen gelockert werden oder genau.
Ich habe über das Thema schon viel diskutiert, auch in der letzten Regierung. Es ist ein Thema, bei dem ganz viele ganz entschiedene Meinungen haben, aber in Wahrheit auch eine Herausforderung, die wir lösen müssen. Dass Menschen bedroht werden zum Beispiel, das darf nicht der Fall sein. Und wir haben jetzt eine Gesetzeslage, die mit einer bestimmten Praxis verbunden ist, bei der, glaube ich, die Möglichkeiten noch nicht ausgenutzt werden. Da hat auch die Bundesregierung mit ihren Äußerungen jetzt alle ermutigt, weiterzugehen, als das bisher der Fall war. Und gleichzeitig gucken wir auch, ob jetzt was zu ändern ist im Hinblick darauf, dass viele Angst haben, die Entscheidungen, die ihnen möglich sind, zu treffen. Denn der böse Wolf darf ja abgeschossen werden, um es mal so zu sagen, oder entnommen werden, wie das in der eleganten Sprache heißt. Aber ich glaube, dass da noch nicht alle Möglichkeiten ausgelotet sind. Aber wir bewegen uns da in einem Umfeld, wo wir versuchen, Konsens hinzukriegen. Und gleichzeitig gilt das natürlich auch für Europa, weil natürlich dort auch mit festgelegt wird, wie der Schutzstatus des Wolfs zu bewerten ist. alle die Regeln, die wir heute haben, waren gemacht worden, als es ganz wenige gab. Und jetzt sind es ja mehr geworden. Und ob man da noch von einer quasi ausgestorbenen Population ausgehen kann oder ob der sich nicht so weit erholt hat, dass da mehr Freiräume für eine ordentliche Pflege, zu der die letale Entnahme immer auch gehört, dazugehören, das muss man schon jetzt diskutieren, wird aber diskutiert.
Da machen wir hier vorne weiter. Ich habe Sie vorhin schon gehört, jetzt sind Sie dran, jetzt muss aber auch eine gute Frage kommen. Moment, das Mikro kommt jetzt direkt.
Herr Scholz, heute können Sie ganz viel gegen meine Politikerverdrossenheit tun. Meine Familie ist um etwas über 24.000 Euro durch einen Warnbetrug erleichtert worden. Keine Angst, die Täter haben das Geld nicht bekommen. Das Geld hat der österreichische Staat. Er hat es für verfallen erklärt. Und wenn da keine Hilfe von außen kommt, ich hatte Sie angeschrieben, hier ist der Schriftsatz, unseren Bundespräsidenten, den Kanzler von Österreich, den Bundespräsidenten von Österreich und auch die Ursula von der Leyen. Also ich bin am Ende, muss ich sagen. Das geht über 3 Jahre. Wir sollen uns das Geld von dem Mitbeteiligten holen, dessen Konto nicht einmal gedeckt war. Dass das sinnlos ist, ist ja wohl klar. Also wir brauchen Hilfe, meine Frau und ich. Wir sind Rentner.
Jo, also Sie haben viele angeschrieben, haben Sie gesagt. Das wollte ich Sie gerade auffordern, dass Sie mir das am Schluss der Veranstaltung meinen Mitarbeitern und mir mitgeben, dass wir mal drauf gucken können. Ansonsten möchte ich ein bisschen sagen, es ist schon so, ich kriege viele Briefe. Und wenn ich alle persönlich lesen würde, würde ich nicht schlafen können und auch sonst nichts mehr tun. Also, weil das einfach die ganze Zeit in Anspruch nehmen würde. Deshalb gibt es natürlich viele tolle Leute, die immer gucken. Wie das jetzt bei Ihnen war, weiß ich nicht. Aber weil Sie ja nur hier sitzen, werde ich mal drauf gucken. Und dann gucken wir mal, was da gemacht worden ist.
Danke. Genau, das machen wir dann, wie besprochen, im Nachhinein. So, gehen wir weiter. Hinten geradeaus, die Dame mit dem schwarzen Shirt.
Moin. Moin, Herr Bundeskanzler. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Karin Ahrens, bin Jahrgang 60 und komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe aufgrund der Einführung von Willy Brandt, 71, weiter eine Ausbildung machen können und weiter zur Schule gehen können. Und habe es, denke ich mal, der Gesellschaft auch wieder zurückgezahlt, indem ich im sozialen Beruf gearbeitet habe und auch ehrenamtlich immer mit benachteiligten Kindern und deren Familie gearbeitet haben. Ich denke, diese Haltung ist auch irgendwie verloren gegangen. Für mich war, und irgendwie ist sie auch noch, die SPD die Partei, die am meisten für die Arbeiter tut und auch die sozialen Belange in die Wege leitet. Was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt, ich würde mir wünschen, Sie würden die Partei, das Profil der Partei mehr herausstellen. Das ist jetzt aber nicht meine Frage, sondern...
Karin, Sie müssen aber zur Frage kommen.
Ja, genau.
Haben Sie
mir
versprochen?
Jetzt. Ja, ich habe auch das Beispiel völlig rausgelassen. Tut mir leid.
Finde ich schon gut.
Ja, ja. Meine Angst ist und die Sorge ist jetzt dieser enorme Rechtsdruck in Europa. Jetzt wird wieder in Deutschland eine kleine Minderheit für Dinge verantwortlich gemacht, die in Deutschland schieflaufen. Und meine Frage ist, was machen Sie dagegen?
Schönen Dank für die Frage, auch für Ihre Haltung. Und ich will diese eine Sache dann doch sagen. Für mich gibt es etwas, das ich Respekt nenne, das für mich die richtige Einstellung ist für die Arbeit, die in Deutschland geleistet wird. Und wie das schiefläuft, merkt man übrigens an einer Debatte, die wir heute hier bestimmt auch noch bekommen, über die Rente für langjährig Versicherte. Weil wenn jemand mit 25 nach dem Studium anfängt zu arbeiten, dann kommt er nicht auf 45 Jahre. Aber wenn jemand mit 17 nach der Schule eine Ausbildung macht und anfängt zu arbeiten, kommt er auf 45 Jahre und kann eventuell 1 oder 2 Jahre früher in Rente ohne Abschläge. Und das finde ich ehrlicherweise eine ziemlich merkwürdige Debatte, wo in den Medien lauter Leute sitzen, die haben alle einen Hochschulabschluss, im Bundestag auch ziemlich viele Leute sitzen, die haben einen Hochschulabschluss, lauter andere darüber reden, dass diejenigen, die viel früher angefangen haben, als sie selbst zu arbeiten, dieses kleine Privileg für Leute, die Arbeiter sind und Angestellte und früh angefangen haben, verlieren sollen. Das finde ich respektlos, um das ganz klar zu sagen. Und deshalb finde ich, gehört das dazu, dass man da eine klare Haltung hat. Und für mich gehört auch dazu, dass man sich für ordentliche Löhne einsetzt. Stichwort Mindestlohn als ein Beispiel dafür. Was kann man gegen den Rechtsruck tun? Erstmal können wir das nur alle gemeinsam. Der Staat kann was tun, wo rechte, rechtsextremistische, narzisstische Positionen vertreten werden und einfach illegal sind. Da können wir handeln. Das machen wir auch mit den Möglichkeiten unserer Nachrichtendienste, mit den Gerichten, mit dem, was wir alles machen können. Und da werden wir auch immer dranbleiben. Aber am Ende ist es eine Haltung von uns allen. Und wir leben in Zeiten, die ein bisschen unsicher sind. Und immer, wenn diese Zeiten da sind, wo es unsicher sind, fühlen die Leute vom rechten Rand irgendwie, dass das jetzt eine gute Zeit ist für ihre Sumpfblüten, um es mal so zu sagen. Weil sie sagen, früher war doch alles besser. Lass uns die alte Zeit wieder zurückkehren. Und dass sie dann versuchen, statt die Probleme zu lösen, damit wir gemeinsam eine gute Zukunft haben, suchen sie sich irgendwelche Feinde im Äußeren, im Inneren, zum Beispiel Migranten, über die man dann diskutiert, obwohl hier nichts funktionieren würde, wenn nicht seit den 60er Jahren hier Leute aus anderen Ländern angepackt hätten. Alles das passiert dann immer wieder. Und da muss man dann nicht kuschen, sondern gegenhalten, aber sich auch nicht verirren lassen. Also, wenn ich sage, wir werden auch in Zukunft Leute brauchen, die aus dem Ausland kommen, aber wir dürfen uns auch suchen, wer kommt, ist das die Haltung. Und das heißt natürlich auch, damit man klar ist, dass die Gesetze gelten müssen und wer nicht bleiben kann, nicht bleiben kann. Das müssen wir dann auch durchsetzen. Damit kommt man durch. Nicht über Nacht, nicht von einem Tag auf den anderen, aber mit einer klaren Haltung. Und was wir brauchen in unsicheren Zeiten, ist Zuversicht, dass die Dinge besser werden. So, und jetzt passiert das alles mit uns. KI, Digitalisierung, analytische Biologie, Robotik. Und ich könnte die Stichworte noch erweitern. Elektromobilität, funktioniert das überhaupt? Und was weiß ich, und wie soll da wohl der Strom herkommen? Und was weiß ich alles? Und da sind die Leute unsicher. Aber eins kann ich allen versprechen. Wer glaubt, man blickt zurück und die Vergangenheit ist die Lösung, der irrt sich von morgens bis abends. Wir brauchen einen guten, pragmatischen, vernünftigen Weg in die Zukunft. Und davon dürfen wir uns nicht abbringen lassen.
Weiter geht's hier vorne bei dem Herrn in dem Hemd, genau.
Ja, erstmal guten Tag, Herr Bundeskanzler. Freut mich, Sie mal persönlich zu treffen hier in Bremen.
Ganz meinerseits.
Danke, ich heiße Volker Althoff und ich will mal ein Thema ansprechen, was so ein bisschen aufgrund der weltpolitischen Lage, innenpolitischen Lage verloren geht. Und zwar würde mich interessieren, wie kann die Politik mit den Menschen, die psychisch erkrankt sind, für eine bessere Versorgung vorgehen in Bezug oder vor dem Hintergrund, dass viele, auch in Bremen gerade, ich beobachte das sehr gespannt, dass viele ambulante Versorgungsstrukturen, psychiatrische Versorgungsstrukturen eingestellt werden. Und meine Frage wäre eben, wie können Sie als Kanzler, als Regierung für eine bessere psychiatrische Versorgung von psychiatrischen erkrankten Menschen tun?
Ein ganz wichtiges Thema, das will ich Ihnen ausdrücklich bestätigen, weil es eben doch ganz viele gibt, die ohne Hilfe nicht gut zurechtkämen und die einfach mal eine Zeit lang in ihrem Leben, manche auch dauerhaft, das ist sehr unterschiedlich, Unterstützung brauchen, damit sie die Welt bewältigen können, in der wir gemeinsam uns aufhalten. Und deshalb ist eine gute Versorgung wichtig. Was kann der Bund machen, also das, wofür ich zuständig bin, die notwendigen Gesetze bereitstellen und Finanzierungsstrukturen. Und ein Teil der Reformen, die der Bundesgesundheitsminister macht, richtet sich genau darauf, wie können wir ein verbessertes Angebot für die psychiatrische Versorgung in Deutschland sicherstellen. Das will ich jetzt nicht hier alles im Einzelnen aufzählen, aber es ist doch so, dass da Sachen gemacht worden sind und auch weitere gemacht werden. Und gleichzeitig braucht es dann natürlich eine Verabredung mit all den anderen, die in unserem vielgeschichteten System zuständig sind, Länder, Gemeinden, die Verantwortlichen in den kassenärztlichen Vereinigungen und so weiter, dass man daran arbeitet, dass das Angebot einfach an der richtigen Stelle ist. Und denen hilft, die Hilfe brauchen. Aber wir haben mit den veränderten Finanzierungsmöglichkeiten aus unserer Sicht einen Rahmen geschaffen, in dem das besser werden kann, und beobachten aber genau, ob das jetzt auch was wird.
Dann machen wir hier hinten weiter, gerne mit der Frau mit der Brille.
Ja, guten Tag. Jetzt haben wir eben von der einen Extreme gesprochen, den Rechtsextremen. Ich muss jetzt mal eben die andere Extreme ansprechen. Ich oute mich mal eben als Fahrdienst, vor allen Dingen für Senioren und Behinderte. Im Moment bin ich etwas auf Eis gelegt, weil ein Orthopäde meinen Fuß verfuscht hat, aber es geht weiter.
Gute Besserung.
Danke. Ich bin jetzt im Moment für eine Konditorei unterwegs im Fahrdienst. Es geht um die letzte Generation. Ich habe also einmal im Stau gestanden, 2 Stunden mit dem Bus voller Autisten und schwerbehinderten Kindern. Ich glaube, das möchten Sie nicht. Ich lade gerne mal die letzte Generation ein, das mitzumachen. Man spricht immer davon, dass der Haushalt in Deutschland alles andere als ausgewogen ist. Wir brauchen Geld. Da ist die Geldquelle. Wann werden endlich die letzten Generationen zur Rechenschaft gezogen? Meinetwegen durch Bußgelder. Denn von unserer, unser Herr Bürgermeister, Herr Bobenschulte, ist auch nicht in der Lage, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, sagt er. Also ich habe hier eine Liste gemacht, wo die wenigsten Gesetze, die harmlosesten Gesetze draufstehen, wo wenigstens Bußgeld eingenommen werden kann. Das fängt bei Nötigung an, über Hausfriedensbruch und. Ich kann das gerne mal rumgehen lassen. Ja, wann wird rigoroser gegen diese, ja, Fanatiker sind es ja fast schon. Wenn ich mich festklebe auf der Straße, bin ich ja schon fanatisch, denke ich. Was gedenken Sie dagegen zu tun?
Schönen Dank für Ihre Frage. Ich muss sagen, man kann Bußgelder verhängen. Es geschieht übrigens auch in gar nicht so geringem Umfang. Die Haushaltsprobleme werden wir darüber nicht lösen. Also das sollten wir nicht als Illusion haben. So viel ist da nicht zu holen. Und so hoch dürfte man die auch gar nicht machen. Aber natürlich ist es so, dass wir ein Rechtsstaat sind. Da verfügt nicht die Bundesregierung oder die Landesregierung oder hier der Senat, zu was jemand verurteilt wird von einem Strafgericht. Das machen die Strafgerichte, aber das machen die schon. Und die haben schon ziemlich viele verurteilt, vor allem die, die sie öfter gesehen haben, für das, was da ist, weil da ist ja oft Nötigung mit verbunden und verschiedene andere Dinge. Und deshalb bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Strafjustiz ihren Job machen wird und da auch präzise hinterher ist. Wir helfen denen jetzt auch, weil wir noch neue Gesetze machen, was zum Beispiel die Sicherheit von Flughäfen und Ähnliches betrifft, und versuchen dagegen vorzugehen. Und deshalb gucken wir, was machen die Gerichte? Müssen wir Gesetze ändern oder kriegen die das alleine hin? Es spricht alles dafür, dass sie es alleine hinkriegen, aber das habe ich mit dem Justizminister besprochen. Wenn da nichts rauskommt, dann müssen wir wohl mal ran, aber es kommt was raus. Und bei den Flughäfen müssen wir Gesetze ändern. Und ansonsten möchte ich unterstreichen, dass ich Ihrer Meinung bin, ich finde die Aktion bekloppt.
Wir machen weiter mit den Herren mit den kurzen Haaren hier vorne in der ersten Reihe, mit dem grauen Hemd.
Also, ja, hallo Herr Bundeskanzler, geht um das Thema Ehrenamt. Zum Beispiel Freiwillige Feuerwehr, wo ich auch selbst Mitglied bin. Vielleicht, dass da mal mehr Mitglieder, auch für die Zukunft, also jetzt, wir in der Gemeinde haben jetzt nicht unbedingt das Problem, aber dass da mal steuerliche Anreize vielleicht, das ist ja ein sogenanntes Ehrenamt, aber dass die Regierung vielleicht da irgendwelche steuerlichen Anreize schafft, dass da nochmal Mitgliederschub kommt, weil es brennt ja nicht nur am Tage, auch nachts, und 24 Stunden kann es ja brennen. Ja, wie gesagt, wir auch von der Gemeinde sind wir da in enger Zusammenarbeit. Die wohnt sogar bei uns in der Gemeinde, die Frau Behrendt, die Innenministerin aus Niedersachsen. Aber ja, was können Sie sich da vorstellen?
Jo, also erstmal schönen Dank für das Engagement. Das ist ganz wichtig. Ich weiß das, ich habe viele freiwillige Feuerwehren in Deutschland überall besucht. Und ohne die und viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten würde hier gar nichts laufen. Deshalb haben wir immer mal geguckt, was wir machen können, neben der verbesserten Ausstattung, die Länder und Bund mal finanzieren für bestimmte Bereiche von Freiwilliger Feuerwehr, von THW, von verschiedenen anderen Sicherheitsbereichen, die wir haben, um mit Herausforderungen umgehen zu können. Es ist so, dass wir gucken, dass man das, was dort gemacht wird, unterstützt. Dazu gehört die Ehrenamtspauschale und bei den Sportvereinen zum Beispiel die Übungsleiterpauschale. Und die wird bei uns regelmäßig angepasst und angehoben. Das ist für uns wichtig, weil da gibt es eben welche, die noch über alles Maß hinaus dafür sorgen, dass diese ganzen Gemeinschaften auch funktionieren. Und das wollen wir und werden wir auch immer weitermachen. Und ansonsten muss man mal gucken. Man kann viele Dinge machen, um auch das Leben der Vereine zu vereinfachen, die dann sowas betreiben. Und da sind wir immer mal wieder dran. Aber das sind die beiden Hauptinstrumente. Ja, Ausstattung ist zentral, wie ja schon gesagt. Dafür gibt es auch immer Mittel im Bundeshaushalt, in den Haushalten der Landesregierung. Und die Gemeinden tun auch was dazu. Und das kommt dann oft schon dazu. Da wird dann immer mal ein neues Gerät beschafft. Und ich glaube, da ist auch schon viel besser geworden. Ich habe das jetzt gesehen, weil ja viele ihre alten Fahrzeuge an die Ukraine geliefert haben, weil sie neue gekriegt haben. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da wirklich Veränderung stattfindet. Nee, das wird nicht weniger mit dem Hochwasser.
So, wir machen weiter. Gehen da einmal rüber, bitte. Ganz nach hinten, der Herr mit der Brille und den kurzen Haaren mit dem Bart. Ja, genau, Sie?
Also, schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Erstmal danke für die Einladung und für Ihre Arbeit. Ich habe eine Frage bezüglich der Finanzen. Es wird ja immer geredet, dass ein großes Loch da ist, aber die Vermögenssteuer wird seit 1997 nicht mehr erhoben, weil da keine verfassungsgerichtskonforme Regelung herrscht. Was gedenken Sie zu tun?
Also, Sie haben recht, wenn Sie über die Vermögenssteuer sprechen. Für alle, die das nicht wissen, will ich das, was Ihnen wahrscheinlich klar ist, sagen. Es handelt sich um eine Ländersteuer. Also das Geld würde nicht der Bund einnehmen, sondern die Länder würden das haben, zum Beispiel um Bildung zu finanzieren oder was sie wichtig finden. Und Sie haben auch recht mit dem Hinweis, was auch nicht allen klar ist, die Vermögenssteuer ist in Deutschland nie abgeschafft worden. Übrigens in der Schweiz bis heute nicht. Wer denkt das? Die Schweiz hat eine Vermögenssteuer. Aber es ist so. Sie ist ausgelaufen, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr müsst die Bemessungsgrundlage verändern, weil ihr bewertet gleich hohes Vermögen unterschiedlich. Das hätte uns übrigens im anderen Feld beinahe die Grundsteuer als Finanzquelle der Gemeinden vernichtet und dann wäre alles zappenduster gewesen. Das haben wir hingekriegt, auch wenn jetzt alle maulen, die gibt es ja nun noch und mal sehen, ob die Gemeinden ihre Hebesätze ordentlich absenken, nachdem die Bemessungsgrundlage neu gemacht worden ist. Was müssen wir machen? Ein Gesetz, in dem drin steht, so bewertet man das. Dafür braucht es eine Mehrheit im Bundesrat. Die gibt es nicht nur seit dem Auslaufen, sondern schon vorher nicht. Darum ist es nämlich ausgelaufen. Und das ist das Problem. Wenn es rein nach Wahlprogramm der Partei, der ich angehöre, geht, wäre das Thema schon längst gelöst. Da steht jedes Mal drin, machen. Leider gucken wir uns um und finden nicht genug andere. Also, das ist die Lage. So, insofern ist das richtig, was Sie sagen. Ob wir aber mal eine Mehrheit kriegen, weiß ich nicht.
Vielen Dank. Dann gehen wir hier nochmal vorne, die Dame in dem Schmetterlingsshirt. Genau. Kurz warten, bis das Mikro kommt. Es kommt aber schon um die Ecke. Und dann freuen wir uns auf Ihre Frage.
Eine Sache macht mir Angst und das ist die zunehmende Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft, die ich in der Gesellschaft sehe. Was wollen Sie dagegen machen? Vor allen Dingen im Hinblick, weil Sie ja noch mal gerne wiedergewählt werden wollen.
Ja, wenn das mein einziges Problem wäre. So, aber also erstens sehe ich das so wie Sie. Da gibt es was, was man nicht akzeptieren kann. Und da gibt es immer nur eine Sache, die man auf alle Fälle machen muss. Das ist dafür sorgen, dass Polizei und Justiz gut ausgestattet sind und dass sie schnell und zügig hinter den Leuten, die das machen, hinterhergehen. Und manchmal lohnt sich das ja auch genau zu gucken, woher kommt das. Also wenn man sich so ein bisschen, ich war auch mal Innensenator in einer anderen Hansestadt und das war so, haben wir geguckt, Einbruch, Kellereinbrüche waren plötzlich ganz viel. Aber dann haben wir geguckt, das waren ganz wenige Leute. Und dann hat die Polizei eine Strategie gehabt, nicht gegen alles, sondern zu gucken, wer sind diese wenigen Leute, kriegen wir die und sorgen dafür, dass sie weg sind, weil im Gefängnis. Und dann ist es sofort runtergegangen. Natürlich gibt es dann immer noch das, was man so kennt an allgemeiner Kriminalität. Aber es lohnt sich, bei ganz vielen Sachen zu gucken, gibt es kleine Gruppen, die einen großen Teil des Mists machen. Und gegen die muss man dann eben mit äußerster Prioritätensetzung vorgehen, damit man die Zahlen wieder runterkriegt. Und natürlich stimmt auch, wenn mal einer ordentlich verurteilt wird, bringt das nicht jeden davon ab, auch sowas zu machen, weil die Leute sind ja manchmal auch eigenwillig im Kopf oder ziemlich oft. Aber es macht schon Eindruck. Ich bin deshalb dafür, dass man in dieser Frage ziemlich strikt ist und das auch macht. Und ansonsten hat das ja natürlich was mit uns allen zu tun. Als Eltern, als Verwandte, Freunde, dass wir den Leuten das nicht durchgehen lassen und ihnen widerstehen. Und das gilt auch für alle Institutionen, die Schulen, die Kindergärten. Man muss immer gegen Gewalt vorgehen. Und ich habe gerade so ein klitzekleines Büchlein gelesen von einer amerikanischen Philosophin. Das muss man nicht kennen, aber es hat mich interessiert übrigens auch, weil da auch so darauf hingewiesen wurde. Die hat eine Philosophie geschrieben, Liberalismus der Furcht. Also, dass wir furchtlos leben können. Uns nicht vor dem Staat fürchten müssen, weil es eine Diktatur ist, ein Polizeistaat. Aber auch nicht vor unseren Mitmenschen und vor den anderen Staaten, die unseren Staat bedrohen mit Krieg. Das ist etwas, was existenziell ist für das Leben der Menschen. Und deshalb ist Sicherheit zu gewährleisten erste Priorität.
So, wir machen da hinten weiter. Gerne der Herr mit der dunklen Brille in Grau. Das Mikro kommt. Kleinen Moment, es ist unterwegs hier in der zweiten Reihe. Du müsstest noch mal ein Stückchen weiter hier nach vorne kommen. Genau.
Ach, da.
Hier einmal sonst die Hand kurz heben.
Ach so, ja. Danke schön. Guten Tag, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Ali Khamis. Ich bedanke mich herzlich für die Gelegenheit, mit Ihnen direkt sprechen zu können und für die Unterstützung meiner Familie und ich in Bremen und in Deutschland erhalten haben. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung als Rettungshubschrauberpilot und Leiter ein Luftrettungszentrum in Iran. Aufgrund von Ungerechtigkeiten in meinem Land und der Krebserkrankung meines Sohnes musste ich mein Heimatland verlassen. Zunächst migrierte ich in die Ukraine und wegen des Krieges bin ich vor 2 Jahren nach Deutschland ausgewandert. In Bremen fanden wir neue Hoffnung und mein Sohn glücklicherweise erfolgreich behandelt. Ich fühle mich dem deutschen Volk zu Dank verpflichtet und dass mir geholfen hat, mein Leben und die Gesundheit meines Sohnes wieder aufzubauen. Ich möchte meine Expertise und meine Erfahrung in Deutschland in Luftrettung einzubringen. Und meine Frage mit großem Respekt lautet, viele Asylbewerber wie ich verfügen über besondere Fähigkeiten und möchten so schnell wie möglich in Arbeitsmarkt integriert werden. Allerdings gibt es zahlreiche und langwierige Hindernisse im Verwaltungsablauf. Welche Lösung sehen Sie hier vor?
Ja, schönen Dank. Übrigens auch sehr schön, dass das mit Ihrem Sohn gut gegangen ist. Wir haben jetzt erstmal, was die Frage von Asylbewerbern betrifft, geregelt, dass eigentlich im Regelfall jemand nach 6 Monaten arbeiten kann. Da haben wir auch die Gesetze geändert und machen das nochmal. Das entspricht übrigens auch dem allgemeinen Volksempfinden. Man soll schon arbeiten. Und wenn, da muss man einigen sagen, das haben wir aber ganz lange immer verboten, was wahrscheinlich nicht so schlau war. Das haben wir aber mittlerweile weitgehend geändert als Gesetz. Muss ich jetzt noch ein bisschen rumsprechen. Und in der Praxis. Und dann gibt es natürlich für diejenigen, die noch Bewerber sind, genauso wie die, die anerkannt sind, was ja bei Ihnen vielleicht auch passiert, Sie sind anerkannt, genau, gibt es die Frage, ob man den Beruf, den man kann, ausüben kann. Für die meisten Berufe ist das gar kein Problem. In Deutschland schon, aber eigentlich nicht. Denn in den USA gibt es gar nicht so viel Berufsausbildung wie in Deutschland. Da gibt es keinen Meister und keinen Handwerker, der eine Handwerkerausbildung hat, so wie bei uns. und alle anderen Dinge, die man kennen muss. Das gibt auch Berufsausbildung, aber einen ganz anderen Maßstab. Und in unglaublich vielen Unternehmen kommt einer und sagt, ich kann das. Und dann sagt das Unternehmen, du siehst so aus, als ob ich dir glaube, zeig mal. Und wenn es klappt, dann bleiben die. Und wenn es nicht klappt, gehen die wieder. Ne? So. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Die wollen dann auch als Unternehmen immer alle Dokumente 50 Mal bewiesen haben, obwohl die sagen könnten, es gibt hier keine Vorschriften, zeig mir, dass du es kannst, ich stell dich ein und wenn nicht, sehen wir ja, was nicht klappt. So. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Offenheit. Aber es gibt auch viele Berufe, die kann man nur ausüben, wenn man dafür eine Bescheinigung hat. Nicht nur aus dem Heimatland, sondern eine Bestätigung, dass es den Anforderungen entspricht, die hier in Deutschland gelten. Ja, und da haben wir, ich glaube, über 200 verschiedene Anerkennungsbehörden. Ja, da waren die Länder, als ich das mit Ihnen besprochen habe, auch selbst erstaunt. Und wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt, weil wir hoffen, dass wir das so auf 40 senken können, sodass man das überschauen kann, die Verfahren digitalisieren kann und schneller machen kann. Und auch den Leuten praktische Tipps gibt. Nicht sagt, Antrag nicht vollständig, sondern sagt, wenn Sie das Folgende machen, wäre er vollständig. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Und da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Aber was Sie ansprechen, ist ein echtes Thema. Wir haben das längst gesetzlich geregelt. Aber jetzt muss es auch mit einer praktischen Bürokratie gemacht werden, die auch funktioniert. Und Sie sind für mich ein weiteres Beispiel, warum ich nicht nachlasse. Das dürfen nicht 200 Behörden sein.
Wir gehen einmal rüber zu der Dame mit der Tasche um den Hals.
Hallo, mein Name ist Ute Kraft. Ich arbeite im Viertel und mir gehört ein Laden. Und ich möchte ganz gerne das Thema Sicherheit nochmal aufgreifen. Sie haben ja gesagt, dass es halt wichtig ist, dass wir uns sicher fühlen. Aber in dem Stadtteil und halt auch in ganz Bremen ist es gar nicht mehr so sicher, wie wir das uns wünschen würden. Sprich, letztes Jahr haben die dreimal bei mir in den Laden eingebrochen innerhalb von 14 Tagen. Beim zweiten Mal hatten sie dann halt den Täter unten im Keller geschnappt. Und nachts ist er wiedergekommen, weil sie ihn nämlich wieder freilassen mussten und hat sich dann halt den Rest dann halt nochmal geholt, bevor die Spurensicherung da war. Und da zeigt dann halt eigentlich immer, dass es halt ganz schlimm ist, dass es zwar ganz, ganz viele Gesetze gibt in Deutschland, wir nur das Problem haben, dass die gar nicht durchgesetzt werden. Und das wissen die Kriminellen. Die Kriminellen können in Bremen und halt auch in Deutschland ganz, ganz vieles machen und werden überhaupt gar nicht behelligt. Und das ist das Problem, dass die Polizei alles tut, was irgendwie geht, weil die dem Beruf wirklich leben. Und dann lässt die Justiz dann halt sozusagen wieder frei. Und was macht das mit uns Menschen, mit uns Bürgern, wenn wir dann halt immer wieder alles mitbekommen? Die sind schon wieder frei, bei Rossmann kommen Banden an, die sind dann halt schon 20, 30 Mal da drin gewesen. Und es ist nichts passiert. Und das, ich glaube, das frustriert uns Bürger enorm. Und ich würde gerne wissen, wie Sie das ändern wollen. Weil sicher fühlen wir uns nicht mehr.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ein großes Thema. Ich habe auch vorhin wegen der Veranstaltung, wo ich vorher war, mit dem Innensenator hier in Bremen genau darüber gesprochen. Der hat mir auch gesagt, es handelt sich exakt um ungefähr 300 Täter, die diese Einbrüche machen. 60 davon sitzen im Knast, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Und da ist eben also noch was zu tun, um das dazu zu sagen, weil es einen anderen Weg, als dass man letztendlich solche Intensivtäter priorisiert verfolgt und dann einen nach dem anderen vor Gericht stellt und ihn auch ins Gefängnis bekommt, nicht gibt. Und den gehen die jetzt. Und da gehe ich auch von aus, dass die Justiz das auch entsprechend verhandeln wird und die nicht in den Knast bringt. Was manchmal so ist, was für uns Bürger, sage ich, obwohl ich selber Jurist bin und es eigentlich besser weiß, so ein bisschen schwer verständlich ist, wenn man irgendwie eine Straftat macht, wird man nicht immer gleich da behalten, wenn die Adresse klar ist, wenn man weiß, wer das ist und wo der wohnt, dann gibt es bestimmte Straftaten, wo man nicht nach Hause darf und andere, wo man irgendwie später mal vor Gericht gestellt wird, weil man ja festgehalten worden ist und klar ist, dass man der Täter war. So. Das ist so die Situation, wo dann viele sagen, gefällt mir nicht so ganz, aber da sind Grenzen und Schwierigkeiten, die man nicht einfach aufheben kann. Aber was man immer machen kann, ist zu sagen, wenn solche Dinge sind, dann schnappen wir uns diejenigen, die das immer wieder machen und konzentrieren unsere ganzen Kräfte und Fähigkeiten darauf, die zu kriegen. Und ich finde auch, das will ich gerne dazu sagen, wenn das welche sind, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann gibt es auch keinen Grund, warum sie überhaupt im Land bleiben müssen. Also jedenfalls ist die Haltung, die ich dazu habe, sehr klar. Die müssen erst ins Gefängnis, die müssen ihre Strafe auch absitzen. Wir wollen sie ja bestrafen. Und dann aber muss im nächsten Schritt auch klar sein, dass jemand, der sowas macht, dann auch damit rechnen muss, dass er nicht hierbleiben kann. Es gibt keinen Grund, hier Einbruchdiebstähle in Serie zu begehen.
Schauen wir hier vorne nochmal weiter. Gerne der Herr hier vorne im Hemd. Das Mikro kommt um die Ecke. Genau hier vorne.
Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Schön, dass Sie hier sind. Ich möchte das Thema mentale Gesundheit nochmal aufgreifen. Und wir haben im Moment ich bin Psychotherapeut, in der Psychotherapie folgende Situation. Wir haben junge, motivierte Menschen, die in dem neuen Approbationsstudiengang fertig studieren und jetzt Fachpsychotherapeut oder Fachpsychotherapeutin werden. Und wir warten länger schon auf eine Finanzierung, also ein Bundesgesetz, das die Finanzierung regelt der Weiterbildung. Können Sie da was zu sagen, ob da mit zu rechnen ist in nächster Zeit, weil es gab eine Petition im Bundestag letztes Jahr, Bundesrat hat sich auch dafür ausgesprochen, alle sagen, ja, das muss kommen. Das Einzige, worauf wir eben warten, ist der Gesetzesentwurf.
Weiterbildung.
Finanzierung der Weiterbildung in der
Und warum exakt ist das eine Sache des Bundes und nicht der Länder?
Weil es ein Bundesgesetz gibt, was das regelt, das Studium und die Ausbildung ist ja eine Approbation. Und es braucht
Aber die Arztausbildung bezahlen auch die Länder.
Sprechen wir mit den Ländern, sagen die, das muss aus dem Bund kommen.
Super, wir unterhalten uns mal. Das aber
wir gerne tun, ja.
Finde ich, Sie können sich jedenfalls sicher sein, dass ich diese Ping-Pong-Spiele nicht mitmache. Ich habe Ihnen aber vorhin ja berichtet, in dem Gespräch, dass wir die Finanzierung derjenigen, die so tätig sind, gewährleistet haben, dass wir dort auch die Rahmenbedingungen verändert haben. Sie beschreiben selber die gesetzlichen Veränderungen, die wir gemacht haben. Und das, glaube ich, ist überhaupt eine ganz große Aufgabe, vor der wir stehen in Deutschland. Wir haben eine große Kraft, ich glaube, ein Teil unseres ökonomischen und politischen Erfolgs als Nation liegt im deutschen Föderalismus. Der hat aber seine Herausforderungen, sagen wir es mal so. Und die Herausforderung für uns als Bürgerinnen und Bürger ist ganz einfach beschrieben. Für uns sind politische Themen diejenigen, die abends nach 20 Uhr in den Abendnachrichten vorkommen. Das sind immer Bundesthemen. Und ich habe da schon welche auftreten sehen, ganz andere Themen als das, was Sie jetzt angesprochen haben. Die haben dann Forderungen gestellt. Und dann habe ich geguckt, habe ich da was übersehen? Du bist doch dafür zuständig. Das ist dir doch deine Aufgabe. Aber weil alle denken, nach 20 Uhr ist die Bundesregierung dran, kann man Forderungen zum eigenen Aufgabenbereich stellen, ohne dass, Verzeihung, ein Journalist nachfragt und sind Sie nicht zuständig? Also das ist so ein bisschen das Problem. Trotzdem dürfen wir nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern müssen uns da unterhaken. Und wie gesagt, Thema kenne ich ja, ist bedeutend und können Sie sich darauf verlassen, kümmern wir uns drum.
Ich würde gerne noch mal einmal hier hinten bleiben. Die Dame mit den kurzen blonden Haaren, bitte.
Schönen guten Tag, mein Name ist Mary Müller, bin Mutter von einem fast vierjährigen Sohn. Mein Thema geht um das Deliktfeld Kinderpornografie und Jugendpornografie. Welche Präventionsmaßnahmen möchten Sie gerade in Ihrer Legislaturperiode jetzt noch durchführen? Es wurde ja rund 1 Million Euro wurden ja investiert, aber es reicht meiner Meinung nach nicht, weil es einfach, gerade wie Sie schon gesagt haben, mit KI, das Internet und alles drum und dran, es wird halt immer schneller und es wird für die Pädophilen halt einfach wesentlich einfacher, an die Kinder ranzukommen. Und welche Präventionsmaßnahmen haben Sie vor oder sind überhaupt welche geplant?
Ja, Sie sprechen ein ganz ernstes Thema an Und das ist schon eine große Bedrohung, dass dadurch, dass sich alle jetzt so verstecken können im Netz, man das Gefühl hat, es ist viel einfacher, solche Straftaten, die es ja unverändert bleiben, die sind auch, das sind alles Straftaten, zu begehen. Und sie vorzubereiten, zu erleichtern und alles, was damit verbunden ist. Deshalb gibt es keinen anderen Weg, als dass wir selber aufrüsten. Ich habe mir das in Wiesbaden beim Bundeskriminalamt angeschaut, was die machen, um jetzt gegen die ganzen Aktivitäten, die in den sozialen Netzwerken stattfinden, vorzugehen. Und am Ende werden wir als Staat dann eben auch mit KI hinterher sein müssen, damit wir die Sachen erkennen können. Und wir gucken auch, ob wir bestimmte Gesetze ändern müssen, damit wir die besser schnappen können. Also, dass wir einfach einfacher an die rankommen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das studieren wir sehr sorgfältig. Und das Team, das ich da getroffen habe, das ist schon ziemlich professionell, um es mal so zu sagen, um Täterringe zu identifizieren. Aber das wird nicht nur das BKA machen, also das Bundeskriminalamt, das ist auch Sache der Landespolizei und der Landeskriminalämter. Da gibt es aber eine gute Kooperation. Das, was mich bedrückt ist, ist, das Thema ist richtig und wichtig, wie Sie das beschreiben. Man muss dafür sorgen, dass die Leute aufgeklärt und vor Gericht gestellt werden, dass man die Sachen auch abschalten und unterdrücken kann. Da haben wir uns immer wieder neue Instrumente per Gesetz jetzt verschafft und werden das sicher auch weiter tun. Aber wir müssen uns klar machen, wir werden immer weiter aufrüsten müssen in dieser Hinsicht, weil die Täter auch aufrüsten und neue Möglichkeiten haben mit den neuen Technologien. Und wir tun das, da können Sie sicher sein. Aber ich bin überzeugt, dass wir diesen Kampf immer führen werden müssen, weil das eben jetzt so einfach weltweit sich verbreitet hat und viel einfacher ist, als das früher der Fall war, müssen wir ihm hinterher. Ich ja, das System eigentlich nicht, dann kommen die anderen nicht dran, aber eine ja.
Kurz bitte.
Aber meinen Sie nicht, dass eine Präventionsmaßnahme schon in der Schule stattfinden sollte, dass die Schule auch dafür Sorge trägt, zu sagen, hey, passt auf, wenn ihr im Internet seid und alles drum und dran, dass es nicht nur der Kontaktpolizist macht, sondern auch wirklich, dass es da Lehrthemen zu gibt. Weil dann reden die Freunde mit den Freunden, hey, mir ist das passiert. Und so führt auch vielleicht eins zum anderen.
Ja, aber da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, wir müssen in den Schulen, auch da, wo junge Leute zusammenkommen, die befähigen, mit den vielen Möglichkeiten des Netzes besser umzugehen. Das wird überhaupt für uns als Menschen ganz zentral sein. Wir können ja nicht eine große Zensur veranstalten und alles Mögliche gewissermaßen durch einen Computer checken lassen, ob das überhaupt veröffentlicht werden darf oder nicht. Das wäre ja fast Diktatur, das kann man ja nicht anders sagen, weil dann müsste das ja für alles gelten, auch was Sie machen, wenn Sie sich mit Ihren Freunden im Netz zusammenschalten oder sowas. Das wollen Sie ja nicht, dass der Staat mal guckt, ob Sie dabei Dinge sagen, tun, die sich nicht gehören. Und gleichzeitig müssen wir trotzdem an die Leute rankommen und wir müssen uns selber schützen, indem wir damit gut umgehen können. Und das wird unsere Fähigkeit als Menschen sein, aber die müssen wir auch, Sie sagen das Richtige, trainieren, gerade bei jungen Leuten, dass sie dafür geschützt sind. Ich stimme zu.
Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und seien Sie mir nicht böse, jetzt haben wir eine Nachfrage mal durchgehen lassen, aber wir wollen ja so viele von Ihnen hören, deshalb würde ich Sie bitte daran bitten, nur eine Frage zu stellen. Wir machen weiter mit den Herren in Reihe 1, rechts, schwarzes Outfit. Hier ganz vorne. Genau, hier vorne, gleich in schwarz.
Ja, guten Tag, Herr Kanzler. Mein Name ist Alexander Walkes. Ich bin übrigens auch Genosse, muss mich outen.
Muss man nicht, ja. Darf man aber.
Ich darf mich outen. Ich arbeite im Einzelhandel, und zwar im Elektronikfachhandel. Und ich habe folgende Frage dazu. Dem Einzelhandel geht es seit Corona extrem schlecht und es wird nicht besser. Und es wird politisch immer nur reagiert, wenn der Einzelhandel quasi schon Insolvenz angemeldet hat, siehe Karstadt zum Beispiel. Und meine Frage ist, wie man da präventiv vorgehen kann, um den Einzelhandel zu stärken, weil wir ja auch ausbilden und sehr viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, anstatt immer nur zu reagieren, wenn es schon zu spät ist.
Es ist richtig, dass Corona ganz viel verändert hat, weil ja viele Leute was ausprobiert haben, um die Sachen, die sie haben wollen, zu bekommen. Und das heißt, wahrscheinlich hat das eine unglaubliche Beschleunigung von Bestellungen im Netz und über entsprechende Angebote ermöglicht. Übrigens auch im Schlechten, weil darunter sind Anbieter, die gar nicht garantieren, dass das den rechtlichen Standards und Qualitätsstandards in Deutschland entspricht, wo dann irgendwelche Kleinsthändler aus aller Welt was liefern und sich die Leute hinterher wundern, dass die Sachen giftig sind oder nicht funktionieren und nicht der deutschen Elektronikvorschriften entsprechen oder sowas. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Das werden wir nicht wieder ganz rückgängig kriegen, außer dass wir auch dafür Qualität sorgen, dass wir auch da dafür sorgen, dass Steuern gezahlt werden. Haben wir übrigens in Deutschland gemacht. Das führt dazu, dass jetzt ein Teil der Anlandung nicht in deutschen Häfen stattfindet, sondern in anderen und dann von dort aus transportiert wird, weil wir hart kontrollieren, muss man dazu sagen. Das ist ja auch richtig so. Und ich glaube, wir können da auch nochmal neue Haftungen organisieren. Ich jedenfalls glaube, dass bestimmte Diskussionen, die Verbraucherschützer führen, richtig sind, dass wenn die Lieferanten nichts Ordentliches liefern, aber nicht greifbar sind, weil sie irgendwo in der Welt sind, dann muss die Plattform haften. Das ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das für die Leute gut funktioniert. Und das würde die Sache auch jetzt im Sinne des Einzelhandels verbessern, weil das ja dann eine fairere Konkurrenz wäre. Und ansonsten werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Innenstädte attraktiver machen. Das kann nicht die Bundesregierung für jeden Innenstadt in Deutschland einmal tun. Wir haben aber Förderprogramme möglich gemacht, mit denen das genau passieren kann. Und das wird schon ein bisschen Kreativität verlangen, auch übrigens von den Händlern. Das können wir nicht ersetzen. Ich zum Beispiel glaube, es gäbe gar nicht so wenige, die würden gerne das, was sie haben wollen, im Netz bestellen, bei ihrer Firma, welcher das auch immer ist, und bei ihnen im Laden abholen. Also nur sicher sein, dass das auch da ist, wenn sie kommen. Und solche Angebote und verschiedene andere, die kann man ja auch machen. Oder dass man hat die Leute als Kunden, berät die und dann können sie nicht entscheiden, können es aber hinterher, wollen sie es denn doch haben irgendwie und bestellen das. Also da gibt es viele, viele Kombinationen, die man versuchen kann, möglich zu machen, weil das ist ja eine Marktwirtschaft, aber da muss ein bisschen Kreativität auf Seiten der Stadtentwicklung und auf Seiten der Unternehmen stattfinden, wie man mit der veränderten Welt klarkommt.
Gehen wir mal auf die andere Seite. Die Dame da hinten gerne mit der Brille und dem Jeansdress.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank für den Dialog heute Abend. Es hat mich sehr gefreut, auch dass ich hier bin. Ich habe eine super lange Rede vorbereitet. Die halte ich jetzt nicht.
Hatten wir auch nicht besprochen, sonst muss ich hier reingrätschen. Genau.
Ich habe Sorge um die Demokratie, deswegen bin ich hier. Ich wünsche Sie persönlich mir sichtbarer und nahbarer. Und kurz gefasst mein Schlusswort, da müsste ich direkt nochmal gucken. Sie sind der Kanzler, Sie halten das Steuer in der Hand. Sprechen Sie Klartext mit Ihrer Mannschaft und sprechen Sie offen mit den Passagieren. Das wünsche ich mir ganz doll. Und das nicht nur alle 4 Jahre auf dem Captain's Dinner mit Wunderkerzen auf der Torte. Dankeschön.
So machen wir das.
Gut. Machen wir hier vorne weiter. Der Herr hier im weißen Hemd, bitte. Genau, das Mikro einmal hier nach vorne in die erste Reihe. Genau.
Ja, schönen guten Abend, Herr Scholz. Mein Name ist Manuel Zabe. Ich bin mit folgenden Anliegen hier oder mit folgender Frage. Kinder sind ja unsere Zukunft. Ich muss einmal drauf gucken. Viele schrecken vor einer Familiengründung oder weiteren Kindern aufgrund der Strukturen und finanziellen Belastungen zurück. Wie wird diese kritische Entwicklung politisch angegangen?
Tja, haben wir noch Zeit? Aber real, das ist ja ein großes Thema, über das man sehr viel reden kann. Und ich finde, wir müssen es jungen Familien leichter machen, Kinder zu haben und das, was sie an beruflichen Tätigkeiten entfalten wollen, gleichzeitig hinzukriegen. Das ist, glaube ich, die eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Das läuft in Deutschland nicht überall super und läuft in einigen anderen Ländern der Welt besser als bei uns. Da gibt es dann zwar einzelne Bundesländer, wo man sagen kann, so ähnlich, und andere nicht so ähnlich. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil wir uns ja als Land insgesamt betrachten. Aber ich glaube schon, wir brauchen, damit Eltern sicher sein können, ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas und Ganztagsangeboten in Grundschulen. Damit das möglich ist, mit dem Ganztag zum Beispiel, haben wir jetzt als Bund mit den Ländern eine Vereinbarung getroffen, dass sie, soweit es nicht schon der Fall ist, hier ist man weiter in Bremen als anderswo, ab 2026 Jahr für Jahr die Grundschule ganztags anbieten müssen, in den verschiedenen Formen, die es da gibt. Zahlen wir dazu, obwohl wir nicht zuständig sind, weil uns das so wichtig war, dass das endlich passiert, sodass man sich als Eltern darauf verlassen kann, dass das jedenfalls der Fall ist. Da brauchen wir natürlich dann eine gute Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist schon eine Nummer. Das muss man sagen, da ist nicht richtig gerechnet worden, wie viel man denn so braucht. Alle haben gedacht, die kommen schon, aber die wachsen ja nicht am Baum. Also das ist irgendwie nicht ganz gelungen. Insofern werden wir ein bisschen nachholen müssen, dass die Ausbildungskapazitäten nicht groß genug waren und jetzt wir mehr Leute brauchen, als wir da haben. Ohne Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wird das wahrscheinlich auch nicht gehen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wir müssen das finanziell für Familien einfacher machen. Deshalb haben wir das Kindergeld jetzt in einem riesigen Schritt angehoben für das erste, zweite, dritte Kind auf das, was für alle vorher galt, also für die späteren dann galt. Das ist die größte Kindergelderhöhung gewesen seit, ich glaube, 20 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir machen jetzt auch weiter. Das soll genau so sein, dass Familien sich dadurch entlastet fühlen und das einfacher hinkriegen. Das hilft allen Familien. Es gibt dann noch Steuerfreibeträge, das hilft vor allem, wenn man ganz gut wirtschaftlich dasteht. Aber wir haben auch gesagt, wir helfen auch den Familien, die arbeiten, aber nicht so viel verdienen, weil die Löhne zu schlecht sind. Und deshalb gibt es ein Instrument, das haben wir genannt Kinderzuschlag. Das gibt es für erwerbstätige Eltern, die nicht genug verdienen. Das sind jetzt so ein paar Maßnahmen, die wir gemacht haben. Aber ansonsten, glaube ich, brauchen wir insgesamt eine Einstellung, in der ein Unternehmen, ein Vater, der sagt, meine Frau und ich sind schwanger, sagt, ich stell dich ein. Kriegen wir schon hin. Hauptsache, du bleibst und bleibst bis zur Rente. Also das ist irgendwie das, was man, glaube ich, als Haltung entwickeln muss. Und wir müssen unseren Teil aber auch tun, damit das als System funktioniert.
Machen wir hier vorne weiter mit der Frau mit der Brille und dem Pulli über den Schultern.
Schönen guten Tag oder guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich möchte aufgreifen einmal den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das, was Sie eingangs sagten, Ihre emotionale Regung heute. Und zwar habe ich überlegt, was sind denn so die tiefen Ursachen in unserer Gesellschaft, die wir zwar haben, mit denen wir zurechtkommen, also Wettbewerb, Wettkampf, gegenseitiges, sich besser stellen als andere. Also das heißt, damit gehen wir um. Mir würde es, und das ist die Frage, ein Anlass sein, zu gucken, wie können wir bedingungslose Selbstliebe, also in unseren Systemen, auch vermehrt einbauen. Also das heißt, da auch einen Ausgleich schaffen, also in Schulen zum Beispiel einen Unterricht für Gewaltfreiheit, aber eben nicht, ich lasse das einfach, sondern warum tue ich das? Also warum ist es mir wichtig, auch wirklich mich selber bedingungslos zu lieben? Das meint nicht Ich-Bezogenheit, das meint nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und wie kriegen wir das, was wir hier heute sind, also ein großer Kreis engagierter Menschen, wie kriegen wir das mehr auch in die Präsenz? Also wie bekommen wir mehr dieses, wir machen das, Sie sprachen von Respekt, wie machen wir das, dass wir diese bedingungslose Selbstliebe fördern?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Worte wählen würde für das, worum es geht, nämlich, dass wir gut miteinander auskommen müssen und einander respektieren und miteinander versuchen, in die Zukunft zu gehen. Das muss eine gesellschaftliche Haltung sein. Ich fand ganz toll, was der Fußballnationaltrainer gesagt hat, der Nagelsmann. Das war, fand ich, ein guter Satz. Wer glaubt eigentlich, dass er alles alleine besser, schneller fertig kriegt? Das stimmt doch nicht. Wir sind doch miteinander stark. Das finde ich schon ein sehr gutes Bekenntnis. Und das muss auch in vielen anderen Bereichen gelten. Ich glaube, das ist einfach richtig. Und vielleicht ist der erste Satz, weil wir alle noch so verstört sind von den Dinge, die wir über das Netz und über andere Sachen so wahrnehmen, dass wir einfach mal sagen, wir, die das so sehen, sind die meisten. Weil die anderen so laut sind, denkt man ja, das ist gar nicht so. Aber umgekehrt, die Leute, die anständig sind, die zur Arbeit gehen, die sich Mühe geben, die sich die dafür sorgen, dass die anderen auch gut wegkommen. Das sind die meisten Menschen. Wir sind nicht alle blöd und doof und fies. Und deshalb ist das wahrscheinlich der allererste Schritt, dass wir uns das einmal klar machen und auch sehr selbstbewusst denen entgegentreten, die finden, dass ihre Haltung des sich schlecht Benehmens irgendwie doch normal ist, weil das macht doch jeder so. Nee, ist nicht der Fall und soll auch nicht so sein.
Wir machen hier drüben weiter mit dem Herrn im weißen Shirt. Genau, hier vorne gleich, zweite Reihe.
Ja, moin, Herr Bundeskanzler. Meine Frage ist, Sie hatten eben schon über Qualitätsstandards gesprochen. Warum sind zum Beispiel bei Lebensmitteln in Deutschland die Standards höher, als wenn die Lebensmittel aus dem Ausland eingeführt werden? Und im Geschäftsregal stehen sie dann nebeneinander. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Na, wir haben ja gemeinsame europäische Standards, die wir auch immer mehr versuchen durchzusetzen, um exakt solche unterschiedlichen Entwicklungen zu vermeiden. Wir haben Entwicklung darüber, wie Lebensmittel hergestellt werden sollen bei uns. Und ich finde aber die Frage berechtigt, wenn wir also importieren aus anderen Ländern, inwieweit setzen wir dabei durch, dass die Qualität dann auch der entspricht, die wir selber haben. Das ist jetzt eine Sache, die kann man nicht mit einer Rede bewerkstelligen, die kann man auch nicht bewerkstelligen, indem man mal irgendwie mit dem Fuß aufstampft oder irgendein Gesetz macht, sondern wir haben ja mit aller Welt Handelsabkommen, meistens über die Europäische Union. Und da müssen wir dafür Sorge tragen, dass die einander entsprechen und dass das immer mehr auch mit eine Rolle spielt. So ein bisschen haben wir das ja mit sehr unbeliebten Gesetzen versucht hinzukriegen. Erinnern Sie sich an die Diskussion über das Lieferkettengesetz? Das ist ja ein Gesetz, das letztendlich sagt, wenn es aus dem Ausland kommt, soll es aber trotzdem ohne Kinderarbeit sein und ohne vergiftete Felder, von denen die Früchte geerntet werden oder so. Und das wird jetzt eine europäisch einheitliche Regelung geben. Da wollen wir keine deutsche Sonderrolle spielen, sondern uns einreihen in das, was europaweit beschlossen worden ist, sodass die deutschen Unternehmen nicht schlechter stehen als die anderen. Aber Europa ist schon eine Macht, wenn wir das gemeinsam machen. Und das beantwortet dann vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall Ihre Frage. Aber das System ist in die Richtung unterwegs, die Sie richtig finden.
Vielen Dank. Gerne in der ersten Reihe die Frau in dem braunen Outfit. Hier vorne gleich, genau. Vierte von links.
Hallo, schönen guten Abend, Herr Kanzler. Meine Schülerinnen und Schüler und ich haben so viele Fragen. Ich kann aber nur eine stellen, ich weiß. Ich versuche, eine Frage zu formulieren, die sehr persönlich ist, die aber vielleicht klarer macht, Entschuldigung, wie man handelt, wie Sie handeln, um das kurz einzuleiten. Jeder Mensch von uns hat ja Werte. Links, rechts, das stehen Werte dahinter. Solidarität, Machtstreben, Wohlstand, Gerechtigkeit, Sicherheit. Sie sind der Kanzler, Sie haben Richtlinienkompetenz in Deutschland, Sie sind einer der mächtigsten Menschen der Welt. Was bewegt Sie persönlich denn eigentlich? Was ist Ihnen denn wichtig bei Ihrer Arbeit? Und welche Werte vertreten Sie persönlich?
Es gibt ja viele Werte, die wir haben. Ich habe seit Anfang meines politischen Engagements immer gesagt, es gibt einen Wert, der mir ganz wichtig ist, das ist Gerechtigkeit. Und das kann man ja in viele Dimensionen ausprägen, aber das ist für mich ganz zentral. Das ist ein Motiv meines politischen Handelns. Zu den Werten, die mich umtreiben, gehört auch die Demokratie und die Freiheit, die wir haben. Das ist etwas, was für unsere Lebensqualität, unser Lebensmodell und unsere Werte und meine von entscheidender Bedeutung ist. Das macht einen Unterschied. Und leider müssen wir in der Zeit, in der wir jetzt leben, sagen, es geht auch um Frieden und Sicherheit. Wir hatten ja doch so ein bisschen eine lange Zeit das Gefühl, das Thema ist in der Welt noch vorhanden. Es gibt Orte, in denen es Krieg gibt. Aber bei uns ist es ganz weit weg und so weit weg ist die Ukraine jetzt nicht, um das mal zu sagen. Insofern ist das schon etwas, was eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Jetzt müssen wir denen helfen, dass sie nicht vernichtet werden und sich verteidigen können. Aber wir wollen natürlich, dass es wieder eine Friedensordnung in Europa gibt, in der wir die Prinzipien wiederherstellen, die schon mal gegolten haben. Zum Beispiel, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Dass niemand in Geschichtsbüchern blättert und guckt, wo war mal Territorium, das mir gehörte oder meinen Vorgängern vor 400 Jahren. Meine, wo enden wir dann da? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das wieder gelingt. Vielleicht auch mal wieder Rüstungskontrolle, als dass wir uns wechselseitig stark machen, um uns zu schützen. Besser wäre ja, wir hätten da ein System. Leider ist Russland da ausgestiegen mit dem eigenen Handeln und das hat unser Problem groß gemacht. Aber das sind ja nicht falsche Haltungen gewesen, sondern da sind wir gerade nicht, obwohl wir da besser wären. Eins will ich noch sagen, das ist ein Wert, der ist wahrscheinlich, gehört zu den wichtigsten, wenn man mich verstehen will. Ich kann Leute, die sich für was Besseres halten, nicht ab.
Wir gehen mal da hinten in die letzte Reihe zu dem Herrn in einem grünen Shirt. Genau, ich würde es jetzt mal grün sagen, mit Schriftzug drauf. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, dass Sie hierher gekommen sind. Vor allem, weil wir gar keine Wahl hier ansteht in Bremen. Aber mich würde mal fragen, um das Thema jetzt aufzugreifen mit der Ukraine, dass dieser Waffenkonflikt, dass Putin Schuld hat, ist keine Frage. Das sehe ich auch so. Aber wie wollen Sie als einer der mächtigsten Männer der Welt dafür sorgen, dass dort endlich mal wieder Frieden herrscht? Ich meine, durch Waffenlieferungen oder wie auch immer. Was wäre da Ihre Idee, würde mich mal interessieren.
Offen gesagt, das ist eine Frage, über die ich Tag und Nacht nachdenke, weil ich ja nicht auf irgendeinen Knopf drücken kann und sagen kann, morgen ist Frieden. Und dass das nicht so ist, das liegt ja daran, dass dort jemand angreift und sagt, ich höre nicht auf. Und wie sehr das der Fall ist, entgegen dem, was einige so bei uns verbreiten, kann man an einer Äußerung des russischen Präsidenten sehen. Der hat ja gesagt, ich wäre so zu Friedensgesprächen bereit, aber die Ukraine muss nicht nur das hergeben, was ich schon erobert habe, sondern noch was obendrauf. Ist ja unehrlich. Und die Unehrlichkeit hat man auch gemerkt aus der Situation vor dem Krieg. Ich war ja bei ihm an diesem langen Tisch und habe mit dem verhandelt. Und dann haben wir geredet über NATO-Beitritt Ukraine. Da habe ich gesagt, kommt die nächsten 30 Jahre nicht. Hat er aber als Kriegsgrund genommen. Das habe ich sogar öffentlich gesagt, in Kiew und in Moskau. Also auch neben Zelensky, in der Situation vor dem Krieg. Wusste jeder, das war die Lage. Dann hat er gesagt, Raketen, die auf Moskau gerichtet sind. Da habe ich gesagt, niemand will in der Ukraine Raketen hinstellen, die Moskau treffen können. Wir haben das gar nicht vor. Also gesagt, und ihr habt alles möglich. Gesagt, wir würden gerne über Rüstungskontrolle verhandeln. Hat ihm sogar Joe Biden in der Schweiz angeboten. Das ist ein lange vorbereiteter Krieg und jeder Grund wäre gern durch einen anderen ersetzt worden, weil er wollte diesen Krieg führen, um zu erobern. Das ist die Ausgangslage. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Natürlich einmal müssen wir die Ukraine unterstützen, damit sie nicht einfach überrannt wird und dass sie sich verteidigen kann und damit Russland nicht gewinnt. Und dann muss man natürlich trotzdem irgendwie mal in eine Friedensperspektive kommen. Frage ist, wie kriegen wir das hin? Darauf haben wir dann jede Pflanze gegossen, die irgendwie aus der Erde sprieß. Und Spross, genau, danke. So, und aber das ist nur ein bisschen gewachsen. Also wir haben in Kopenhagen, in Jeddah, in Valletta, in der Schweiz so Konferenzen gemacht von friedens- und sicherheitspolitischen Beratern von Regierungen weltweit. Haben immer versucht, auch Brasilien und Südafrika und die arabischen Staaten und China da irgendwie mit beizuhaben. Wir haben die größere Friedenskonferenz jetzt in der Schweiz gehabt. Und wir haben übrigens auch vom ukrainischen Präsidenten die Aussage, darum haben wir lange mit ihm diskutiert, aber das sehen wir gemeinsam, bei einer Folgekonferenz müsste Russland dabei sein. So, das ist das, was wir jetzt haben. Mehr haben wir im Augenblick nicht. Aber wir müssen natürlich auch bei allem, was geschieht, wenn man sich auf was verständigt, erreichen, dass das nicht nur eine Phase ist, wo dann die Truppen neu sortiert sind und es geht dann gleich wieder los. Also, um mal die Sorge der Ukrainer zu beschreiben, wenn wir jetzt einfach einen Waffenstillstand machen, dann rücken alle russischen Truppen vor bis an die Grenze, ungestört. Und wenn es dann wieder losgeht, haben sie vielleicht nichts in der Hand, um dem sich entgegenzusetzen. Also ist es nicht so einfach. Das spricht ja nicht dagegen, dass man über solche Sachen redet miteinander. Aber ich bin ganz froh darüber, dass das immerhin schon mal Thema wird und dass jetzt alle darüber reden. Und das können Sie sicher sein, werden wir auch unterstützen, dass solche Perspektiven mit diskutiert werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das kann ja nicht immer so weitergehen. Aber es hört nicht einfach auf, weil irgendwelche Leute Putin nachsprechen und sagen, man müsste nur wollen, keine Waffen mehr liefern und der Friede wäre da. Aber die Ukraine wäre dann auch weg. So, und das ist, glaube ich, exakt das, was nicht geht. Und deshalb müssen wir ernsthaft bleiben in beiden Teilen. Hilfe organisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass nie vergessen wird, dass am Ende mal etwas stehen muss, das eine Verständigung ist über einen Frieden, der dann möglichst auch lange hält.
Ich würde gerne in der letzten Reihe da hinten weitermachen. In der Mitte die Frau in dem schwarzen Shirt. Genau, hier hinten in der Mitte, rechts neben der Dame mit in grün. Ganz nach hinten. Letzte Reihe, genau.
Herr Scholz, ja, vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen stellen. Meine Frage ist, gibt es einen Plan für das Szenario, dass es einen Ministerpräsidenten Höcke geben könnte? Eine Kommunikationsstrategie, wie man mit der AfD konstruktiv zusammenarbeiten könnte, wenn man es müsste?
Erstmal glaube ich nicht, dass das ein reales Szenario ist. Das darf man ja nicht übersehen. Trotz all der Dinge, die so gemeldet werden, sind die Parteien, die Herrn Höcke ganz furchtbar finden, haben mehr Unterstützung als er. Und deshalb sollten wir auch nicht so tun, indem wir immer darüber reden, als ob das jetzt wirklich die Variante ist. Aber das ist schon schlimm. Der Mann spricht wie ein Nazi. Er verwendet Wörter, die kennt man aus der Zeit. Und das macht er, wie ein Gericht gerade festgestellt hat, vermutlich nicht unabsichtlich. Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Da müssen wir gemeinsam dafür Sorgen tragen, dass der mit der Sache nicht durchkommt. Und deshalb will ich gar nicht sagen, was ist dann. Ich glaube, das dann wird nicht eintreten. Es ist aber so, dass alle klug genug sein müssen, das Richtige zu tun, wenn die Wahl gewesen ist, damit man eben auch weiß, wenn die Mehrheit anders ist, muss sie irgendwie einen Weg finden, wie man dann eine Regierung bilden kann und regieren kann ohne den.
Kurz als kleiner Hinweis, wir haben noch ein bisschen mehr als 15 Minuten, freuen uns aber weiterhin auf Ihre Fragen und würde weitermachen hier mit den Herren im grünen Hemd.
Ja, guten Abend, Herr Scholz. Mich würde, ich sag mal, ein Stück weit aus gegebenem Anlass interessieren. Ein Koalitionsvertrag ist langwierig ausgehandelt. Und was würden Sie sagen, warum ist das jetzt so holprig in der Umsetzung? Und vielleicht, wenn Sie jetzt nach der nächsten Bundestagswahl in ähnlicher Konstellation, was die Wahlergebnisse angeht, wieder zusammensitzen würden, was würden Sie vielleicht anders machen?
Wir sind ja alle, nee, nicht, stimmt nicht, Sie nicht zum Beispiel, aber einige von uns hier im Raum sind ja groß geworden in der Welt. Da reichte eine große Partei und eine kleine Partei zum Regierungsbilden. Das ist aber lange her und die Regierungsbildung werden etwas schwieriger. Wie schwer das ist, hat man gesehen, als es nicht gelang, eine Regierung aus CDU, CSU, Grünen und FDP zu bilden, die sogenannte Jamaika-Koalition. Und eigentlich ist die Ampelkoalition jetzt nur, dass es da dann doch gelungen ist. Das war schon schwer genug und es ist auch schwer geblieben. Und dafür gibt es natürlich Ursachen, weil das, was in dem früheren System, was die Älteren noch kennen, der auch mit damit verbunden war, dass unglaublich viele Sachen schon ausdiskutiert und ausverhandelt waren in der Gesellschaft. Also da gab es zwar Koalitionsverträge und am Anfang waren die übrigens kurz, der erste Koalitionsvertrag der großen Koalition in den 60er Jahren hatte, glaube ich, drei Seiten. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das wird eben nie wieder so. Das glaube ich, oder jedenfalls ziemlich absehbar nicht so. Es bleibt also kompliziert. Und da hoffe ich, dass die Verantwortlichen in den Parteien lernen, dass es einem, also jetzt aus der jetzigen Regierungsbilanz zum Beispiel, dass die Tatsache, dass man aufzählen kann, was alles entschieden wurde, viel mehr als vorher, wie die Weichen in die Modernisierung für die Modernisierung Deutschlands, damit wir eine gute ökonomische Zukunft haben, gestellt wurden, vieles, was unterlassen wurde, gemacht worden ist, das untergeht, wenn alle so viel dazu kommentieren haben, weil sie das so zelebrieren, die verschiedenen Einigungsprozesse, dann bleibt nur der Diskussionsprozess in Erinnerung, aber gar nicht mehr, worum es ging und was damit bewirkt worden ist. Und manche Dinge dauern ja. Also immerhin kann man aus den unglaublich vielen Beschleunigungsgesetzen, die wir gemacht haben, Bürokratieabbaugesetzen, nicht die, die so heißen, sondern die, die das bewirkt haben, sehen, es geht jetzt schneller mit Genehmigung von Eisenbahninfrastruktur, Autobahninfrastruktur, digitaler Infrastruktur, Windrädern, Stromleitung. Da sind wir jetzt schneller als der Plan. Das war früher immer andersrum. Aber das hat noch keiner gemerkt. Das findet nur gerade alles statt. Und ein Zeichen dafür, was man daraus lernen sollte, wie man das miteinander macht. Aber wir, also wenn jetzt Leute in so einer Reihenhaussiedlung wohnen, FDP-Wähler, Grünen-Wähler, CDU-Wähler, SPD-Wähler, diskutieren die das nicht aus. Das kommt erst im Koalitionsausschuss. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft ein Problem, weil das dann ein viel zu später Moment ist. Eigentlich müsste das schon 500 Mal am Stammtisch, im Sportverein, in der Gewerkschaft, im Unternehmerverband mal austariert worden sein, wie denn Kompromisse sein könnten. Aber das kommt so roh und unbearbeitet dann direkt ins Regierungshandeln rein. Das ist mit der Aufsplitterung der politischen Landschaft verbunden, erhöht die Anforderungen an gutes Regieren und, das sage ich jetzt mit der Richtlinienkompetenz, an gutes Benehmen.
Ich würde hier vorne noch mal gerne weitermachen, und zwar die Dame hier im beigefarbenen Hemd. Ja.
Hallo. Ich bin Fabienne Schröder und Sie haben ja eben gerade schon einmal davon gesprochen, dass vor allen Dingen Gerechtigkeit ein großer Wert für Sie ist. Und meine Frage ist, die aktuelle Gerechtigkeitsstudie der Universität Bielefeld zeigt, dass sich viele Jugendliche in Deutschland von der Politik übergangen und machtlos einfach fühlen, obwohl sie sich halt stark für gesellschaftliche Themen wie Gerechtigkeit, Bildung und den Klimawandel versuchen einzusetzen. Gleichzeitig wird in den Medien häufig das Wahlverhalten der Jugend im Hinblick auf extreme Parteien thematisiert, wenn ihre eigentlichen Sorgen und Nöte in den Hintergrund rücken. Wie gedenken Sie, junge Menschen stärker in politische Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und ihre konkreten Anliegen wie beispielsweise die Wohnungs- und Bildungskrise, die Armutsgefährdung und die Klimakrise ernsthaft zu adressieren?
Also es gibt ganz viele Wege. Das, was wir hier machen, mache ich in unglaublich vielen verschiedenen Formaten. Und ich würde gerne noch mehr machen, mache auch sehr viele mit jungen Leuten. Es gibt auch verschiedene Strukturen, wo vor Ort Jugendliche in Jugendparlamenten und anderen Sachen zusammenarbeiten. Und das sind für mich immer Anknüpfungspunkte, wie man einbezogen werden kann. Ansonsten leben wir in einer Demokratie. Und die muss man dann auch, da muss man die Wahrheit aussprechen. Am Ende wird man so richtig mitentscheiden können, nur wenn man auch mitentscheiden will. Also das geht eben nicht mit so einem Voting, sondern das geht eigentlich nur, indem man solche Formate nutzt. Aber irgendwie muss der eine oder die andere sich vielleicht mal in die eine oder andere Partei bewegen und sagen, ich will jetzt hier mitentscheiden. Und das Schwierige für uns alle zu begreifen, und das endet nicht, wenn man der Bundeskanzler ist, man ist immer nur einer von 84 Millionen. Es bleibt dabei, dass man ganz viel, in meinem Fall, machen kann, aber eben doch nicht alles, weil man unglaublich viele Leute braucht, damit es dann auch gesetzt werden kann, beschlossen werden kann und was weiß ich auch immer. Aber das gilt natürlich für uns, wenn wir jung sind. Das war ja für mich auch so. Ich hatte eine gute Idee und dachte, warum ist die nicht morgen umgesetzt, wo sie doch so super ist. Und ist eben nicht so, darf aber nicht dazu führen, dass dann keiner mehr Elan hat, weil es so mühselig ist, sondern das muss ja gelingen. Und deshalb bin ich auch dafür, dass wir uns neue Beteiligungsformate immer überlegen, um über die Probleme zu sprechen. Aber ich sage jetzt, greife jetzt mal ein Thema auf. Wohnungskrise. Man kann nicht genug Wohnung haben, wenn man nicht genug Bauland ausweist. Und das, was wir in Deutschland jetzt demnächst haben werden, ist ein Baurecht, das unglaublich entschlackt ist, das unglaublich viele Vorschriften wegmacht, die das teuer und schwer machen. Da sind wir richtig hart drin. Wir haben jetzt auch extra ein Ministerium geschaffen, damit das der Fall ist. Wir haben dann jetzt durch die Inflation und die Zinsen, die gestiegen sind, eine echte Baukrise. Das ist so. Und wir haben viel zu hohe Grundstückspreise, weil wir nicht genug Bauland haben, weil man nicht hoch genug bauen darf. Aber wenn wir als Bürger unsere Politiker in den Gemeinden und in den Städten nicht ermutigen, dass sie auch mal eine große Fläche neu ausweisen und sagen, da darf ein neuer Stadtteil entstehen, wird es nicht genug Wohnungen geben. Und diese Ehrlichkeit, die dürfen junge Leute von der Politik erwarten. Dass man nicht dahin geht, die sagen, wir brauchen mehr Wohnungen, es gibt eine Wohnungskrise, sagen sie, ja, finde ich auch. Und da machen wir auch was. Aber dass man das eine wahre Wort nicht ausspricht. Ohne eine massive Ausweitung der bebaubaren Flächen wird die Wohnungskrise in den Orten, wo die Leute arbeiten, leben, studieren und zur Berufsausbildung gehen wollen, nicht verschwinden. Und das ist die Wahrheit, die dann auch dazu gehört und vielleicht dann ja auch Sinn macht in so einem Dialog.
Wir machen hier vorne weiter. Der Herr in Grau in der ersten Reihe, bitte. Das Mikro kommt, kurz warten.
Ja, guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Sven Richter. Ich habe mal eine Frage, und zwar geht es einerseits um Haushalt und andererseits um Subventionen. Der Haushaltsstreit ist ja überall Thema, und ich habe vor 14 Tagen, drei Wochen hier in unserer Tageszeitung gelesen, dass die Bundesregierung weiterhin vorhat oder in großem Maße die DAX-Unternehmen mit Subventionen zu unterstützen in Millionenbeträge. Wo ich mich wirklich frage, wie das angehen kann. Man weiß, die DAX-Unternehmen zahlen super Managergehalter, zahlen hohe Boni. Und auf der anderen Seite klafft ein riesiges Haushaltsloch. Und Sie sprachen auch von Gerechtigkeit. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
Ich verstehe den Vorhalt aus der Zeitung nicht. Den kenne ich, weil er auch anderswo in der Zeitung entstanden ist. Also, ja, ich weiß, worum es ging. Die haben alle möglichen Zahlen zusammengewürfelt und dachten, das ist jetzt eine Erkenntnis. So, also ich bin jetzt mal konkret. Wir wollen, dass Stahl, der ja über 100 Jahre lang produziert worden ist in der Kohleroute mit einem Hochofen und unglaublichen CO2-Verbrauch, CO2-neutral in Zukunft produziert wird. Das heißt, wir wollen auch hier im Lande Bremen, dass das Stahlwerk modernisiert wird, sodass es zum Beispiel mit Strom Stahl produzieren kann, wo wir dann in rauen Mengen möglichst billigen erneuerbaren Strom brauchen und dass wir dann durch das Direktreduktionsverfahren zum Beispiel, das ist eine der Varianten, sicherstellen können, dass man zunächst mit Gas und später mit Wasserstoff dann CO2-neutral Stahl herstellen kann. Denn auch in der Welt der nächsten 100, 200 Jahre ist Stahl ein Stoff, den wir brauchen, wo wir den schon mal verarbeiteten Stahl möglichst oft wiederverwerten, aber auch neuen Stahl herstellen müssen, aber ohne diese riesige CO2-Last. Also zahlen wir großen Unternehmen und auch DAX-Unternehmen Zuschüsse, damit sie das Risiko sich trauen einzugehen, in Deutschland die Hochöfen, also die Produktion so umzustellen, dass man Stahl im Laufe der nächsten 10 Jahre CO2-neutral produzieren kann. Das taucht dann in der Tabelle auf. Oder wir sagen, wir wollen, dass, wenn es Elektroautos gibt, Batterien auch in Deutschland hergestellt werden. Ist aber gerade mal was ganz Neues, deshalb können wir da was machen. Oder wir sagen, Wir wollen den Fehler der 80er Jahre korrigieren, dass Halbleiter nicht in Deutschland, Europa in dem Ausmaß hergestellt werden, wie sie hier verbraucht und verarbeitet werden. Wir haben noch was, weil wir waren einer der führenden Halbleiterproduzenten der Welt. Und die Unternehmen gibt es auch noch, nur heißt Siemens jetzt Infineon und Philips NXP. Und Bosch ist immer noch da. Und Infineon und Bosch und NXP sind dabei. Die sitzen übrigens überwiegend in Hamburg in Deutschland. Also das ist zwar in Holland, aber da ist ein großer Teil der Forschung und Entwicklung und der Produktion in Deutschland. Die machen dann jetzt mit den Taiwanesen zusammen in Dresden eine Fabrik auf. Da bin ich morgen beim Spatenstich über eine Halbleiterfabrik. Das ist die größte Halbleiter-Foundry in der Welt, TSMC. Die machen jetzt ESMC, European, so weiter. Da geben wir auch was zu. Aber den größten Teil zahlen die. Aber wir wollen, dass das da ist. Das heißt, das ist schon sehr gezielt, dass wir mal für diesen großen Umschwung, vor dem so viele Leute Angst hat, gelingt das. Wird das in 10, 20, 30 Jahren noch genug Arbeitsplätze geben, wenn wir CO2-neutrale Industrie haben, dass das passiert? Und jetzt will ich nicht schwören, dass wir es immer alles richtig machen, aber im Kern sind es solche Sachen. Und deshalb fand ich die Schilderung ein bisschen ungerecht. Und wir machen das auch für mittelständische Unternehmen. Wir haben riesige Förderprogramme für die verschiedensten Sachen, die auch dort eine Rolle spielen. Und man kann natürlich sagen, wollen wir nicht. Aber wir sind auch sparsam. Zum Beispiel habe ich vorhin geschildert, Deutschland ist der größte Produktionsstandort für Pharma mit Neuinvestitionen, wenn es darum geht, in Europa. Da eine Milliarde Investitionen nach der anderen. Und außer bei einer habe ich noch nie und da auch nur sehr wenig Subventionen zugesagt. Das rechnet sich für die, weil wir die richtigen Gesetze gemacht haben. Und deshalb ist die Frage immer berechtigt. Man muss sich kontrollieren. Wir haben nichts zu verschenken. Aber wir müssen wollen, dass Halbleiter in Deutschland produziert werden, dass Batterien in Deutschland produziert werden und dass wir auch in Zukunft Stahlproduktion in Deutschland haben und im Lande bringen.
Wir machen hier vorne weiter mit der Dame mit der bunten Kette, bitte. Kommt das Mikro hier gleich noch um hier vorne. Genau.
Ja, guten Abend. Ich bewundere Sie, dass Sie das alles hier so schaffen, weil ich weiß, Sie hatten auch vorher schon viele Termine. Ja, also ich heiße Rosemie Ahnemann, bin 79 Jahre alt und wollte noch mal eine Lanze für die Rentner brechen. Und zwar in unserem Haus ist zum Beispiel eine Frau in ein Altenheim gekommen, ein Pflegeheim. Der 85-jährige Ehemann konnte das nicht mehr schaffen, die hatte eine Demenzerkrankung. Und und dann habe ich also so nochmal richtig erfahren, was es kostet. 2.871 Euro ist der Durchschnitt, den der Bürger zuzahlen muss, aus seiner Tasche. Und wenn er das nicht schafft, gut, dann springt das Sozialamt bei. Aber ansonsten muss er alles hergeben, egal ob es Immobilien sind, Schmuck, Gold oder Bilder oder was. Also bis auf 10.000 Euro muss er sich entblättern, bis das Sozialamt einspringt. Bei den Beamten ist das absolut nicht so. Da springt der Staat ein. Und die müssen auch nichts, nicht ihre Immobilien und nicht ihren Schmuck und nichts hergeben. Die bekommen sogar noch ein Existenzminimum, wenn die Pension nicht ausreicht. Und ich hatte jetzt gerade so einen Artikel im Weser-Kurier gelesen.
Sie müssen aber auch zu Ihrer Frage kommen.
Ja, dass ich denke, das kann doch nicht sein, bei einer Rente von 1.565 Euro nach 45 Jahren, dass man dann 2.871 Euro bezahlen muss. Und das Allerschlimmste ist noch, dass dann man ein Doppelzimmer bekommt, also so war das da, und einen Schrank und einen Nachttisch und sonst nichts. Und dann denke ich ja, müsste es nicht wenigstens ein Menschenrecht sein, dass man im Alter wenigstens ein eigenes Zimmer bekommt.
Da Da sind ja in Wahrheit zwei große Fragenkomplexe drin. Und den ersten, was die Belastung mit der Kosten der Pflege und der Unterbringung, wenn man in eine Pflegeeinrichtung kommt, betrifft, haben wir das ja gleich am Anfang besprochen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und das wird auch die wichtigste Weichenstellung sein, wie wir das lösen. Aber da müssen wir, wenn wir das machen wollen, eben sehr ehrlich sein. Denn wenn man sagt, dass nicht, also wenn man sehr reich ist, könnte man schon was beitragen, würde ich dazu sagen. Aber dass jetzt nicht so hohe Belastungen bei den Einzelnen anfallen, bedeutet ja, dass die Pflegeversicherung einen größeren Teil tragen muss. Und dann bedeutet das, dass sie mehr Einnahmen braucht. Und zwar immer von uns. Entweder von uns als Steuerzahler oder von uns als Beitragszahler. Und das werden wir nicht hinkriegen, dass wir das, was die Pflegeversicherung macht, dramatisch ausweiten, ohne dass wir das an einer anderen Stelle spüren. Es gibt natürlich die Weihnachtsmänner, die durch die Gegend laufen, wenn ich das mal sage, die sagen, sie können alles. Mehr zahlen und weniger Steuern und weniger Gebühren. Das sind ganz tolle Leute, die sind wahrscheinlich in der Schule im Rechnen immer durchgefallen. Aber es ist irgendwie natürlich ein echtes Problem. Und deshalb ist es so schwer und auch der Weg richtig, den ich vorhin beschrieben habe, auf die fast erste oder erste Frage, die ich gekriegt habe. Großes Thema müssen wir lösen. Zweites Thema, Beamte und Rentner und Pension. Pension und Rente. Ich finde, wir müssen uns ehrlich machen. Und das heißt, Deutschland ist mit Preußen und dem Berufsbeamtentum einen Weg gegangen, den andere Länder nicht gegangen sind. Dass er nämlich gesagt hat, der Staatsdiener muss dem Staat loyal sein, darf nicht korrupt sein, muss ihm dienen. Eigentlich Tag und Nacht, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, bei einigen jedenfalls, aber im Prinzip. Und dafür sorgt der König von Preußen für ihn. Das ist die deutsche Tradition des Berufsbeamtentums, die stand schon in der Weimarer Verfassung und auch im Grundgesetz drin. Und deshalb werden wir da nicht einfach draus aussteigen können aus diesem System. Aber wir müssen natürlich für die, die nicht Beamte sind, die Gerechtigkeitsfrage immer mit thematisieren. Und die bedeutet in diesem Fall, wir müssen das Thema Pflegeversicherung lösen. Und die bedeutet natürlich, wir müssen auch für anständige Renten sorgen und zum Beispiel für stabile Renten. Und deshalb meine klare Ansage, wenn irgendwer sagt, jetzt soll das gesetzliche Rentenniveau von 67 noch weiter angehoben werden, dann ist das eine verkappte Rentenkürzung und ich jedenfalls werde das nicht mitmachen.
Herzlichen Dank, Herr Scholz, für all Ihre Antworten, für Ihre Offenheit, für Ihre Meinung, für Ihre Klarheit. Herzlichen Dank natürlich auch an Ihnen allen, dass Sie den Mut hatten, sich hier zu bewerben und auch Ihre Fragen alle gestellt haben. Wir könnten jetzt natürlich ewig so weitermachen, aber die 90 Minuten sind um und es gibt auch keine Nachspielzeit. Und natürlich aber auch einen herzlichen Dank an alle, die im Livestream mit dabei waren. Und hier nochmal der Hinweis auf www.bundesregierung.de. Können Sie sich das alle, das Kanzlergespräch hier in Bremen nochmal anschauen. Ja, und jetzt wünsche ich einfach allen noch einen schönen Abend und sage Tschüss aus Bremen.